Google Drive.
Mountain Lion.
Google Latitude.
Pegasus.
iOS-Treffen.
Datenmessi.
Einen wunderschönen guten Abend, meine lieben Geek Talk Podcast-Hörer. Heute das zweite Mal in neuer Besetzung mit neuen Gästen heute, also mit neuen Podcastern heute, die wir euch gerne vorstellen. Vorab aber erstmal besten Dank für all eure Downloads, für eure Kommentare, für eure Rückmeldungen. Wir freuen uns auch nach diesem Podcast über euer Feedback. Kommen wir gleich mal zuerst zu der Vorstellung. Heute Abend mit dabei die Nadine.
Mein Name ist Nadine und ich pimpe Max. Und ich bin ein ganz bekennendes Geek-Girl mit extremen Problemen für Selbstdarstellung. Also ich kann immer überhaupt nichts erzählen über mich.
Mhm.
Doof, ne?
Mhm.
Sieht ganz so aus.
Ja.
Tragisch.
Das ist bei mir so das Problem mit der Selbstbeweihräucherung, wo alle immer sagen, Eigenlob stinkt, ich weiß immer nicht, was ich erzählen soll.
Eigenlob, gut. Lobt sich der Michael auch?
Ich glaube, an mir gibt es nicht so viel zu loben. Also ich bin Michael, ich arbeite in Zürich bei der Blockwerk AG als Softwareentwickler und das ist dann auch schon fast alles. Ich spiele privat noch Schlagzeug und ich bin Mitglied in der Feuerwehr. Darum bin ich montags auch zum Teil nicht da. Und ja, ich bin Windows-User. Reicht das?
Perfekt. Ohne Android.
Oh, ja, unbedingt. Android, geiles Betriebssystem. Schlechter Witz, ich weiß.
Kann vorkommen in den besten Familien. Michael, du hast G-Drive angesprochen. Der ja. Vielleicht kommende Dropbox-Konkurrent?
Ja, G-Drive. Also wir verwenden ja im Geschäft Dropbox. Dropbox ist an sich ganz cool. Dropbox funktioniert gut, Dropbox ist günstig. Aber die haben ja jetzt, oder hatten mal dieses Problem mit der Sicherheit. Das ist uns eigentlich mehr oder weniger egal. Aber das große Problem, was Dropbox halt hat, ist, dass man keine geschickte Rechteverwaltung machen kann. Und ich erhoffe mir eigentlich von Google Drive, dass es möglich ist, da mit dem Google Apps-Konten einfach relativ simpel eine Rechteverwaltung aufzubauen. Also dass nicht jeder auf alles Zugriff hat, sondern dass man die Zugriffe entsprechend einschränken kann, wie das in Großkonzernen so üblich ist. Nun sind wir zwar kein Großkonzern, aber das wäre schon nett zu haben bei G-Drive. So als Alleinstellungsmerkmal jetzt.
Und sonst gibt es da noch Wünsche, die du an G-Drive hättest?
Ja, die Security von Walla wäre cool, wenn sie das hinkriegen.
Verschlüsselung, also Walla hat
genau,
ja
genau, Verschlüsselung auf der Festplatte. Genau. Und ja, ansonsten einfach, dass es funktioniert. Das wäre doch mal ganz nett.
Bei Google ja immer so eine Sache mit den Beta-Starts und so weiter.
Genau, ja.
Fies.
Das kennt man.
Genau. Was nutzt ihr eigentlich sonst so für Datensynchronisationsdienste? Nadine, Tobi?
Naja, Dropbox und genau. iCloud logischerweise und mit dieser Kombination bin ich so im Großen und Ganzen ganz glücklich und was ich für mich privat synke, das schmeiße ich mir auf einen eigenen Server, so an ganz wichtigen Daten, die jetzt nicht unbedingt in die Dropbox gehören, das liegt auf einem eigenen Server.
Eigenen Server, also bei dir zu Hause oder einen angemieteten, oder?
Beides.
Ja.
Sowohl als auch und dann habe ich noch auf einen universitären Serverzugriff, der so relativ oder ganz sicher steht, wo dann so mein Backup drauf liegt. Aber das hat ja auch nicht jeder, also von daher würde ich dann vielleicht Crashplan empfehlen für die sicheren Backups. Das habe ich viel Gutes drüber gehört und ich war auch schon mal überlegen, ob ich das nicht teste. Ist ja auch relativ günstig, gerade haben sie diesen Family-Account relativ günstig im Angebot gehabt und wäre vielleicht eine Alternative auch für diese Backup-Geschichten.
Mhm. Habe ich im letzten Sommer mal getestet und dann noch in den 30 Tagen Testzeit wieder abgebrochen.
Wieso? Ich höre auch viel, dass die CPU-Last von dem Client relativ hoch sein soll. Also 10% soll er permanent der CPU immer in Anspruch nehmen. Ist das denn wirklich so oder ist das nur so ein Shitstorm in Anführungsstrichen?
Das höre ich immer wieder. Bei mir war es erheblich mehr. Und nicht nur beim ersten Sync, was ja logisch ist. Beim Dauerbetrieb war immer bis zu 25-30% vom Prozessor war ausgelastet und das war nicht so meines. Also
Naja, mit 10% könnte man ja noch leben, aber wenn es dann mehr ist, das ist schon heftig, ne?
Genau, aber ich habe mir jetzt von mehreren wieder gehört, es soll scheinbar nicht so sein oder nicht mehr so sein. Und deshalb werde ich da wahrscheinlich wieder mal einen Schritt wagen. Nadine, du hast auch gesagt Dropbox?
Dropbox und auf der Arbeit ab und an Boxnet. Aber das eigentlich nur, weil die, glaube ich, zum Start so ein, ich weiß gar nicht, wie, was für eine Größe die da hatten. Ich glaube, da hatten sie für Business 50 GB frei oder sowas. Da hat mein Chef das mal für uns alle quasi aufgesetzt. Das war es dann auch schon. Dropbox halt. Dropbox ist das Beste. iCloud ist eklig, das stinkt, das funktioniert nicht.
Jetzt geht das wieder los hier, dieses Apple-Bashing und das aus deinem Mund. Davon bin ich schon abgefüllt, von diesem Bashing, du.
iCloud funktioniert bei mir nicht. Und dann darf ich mir mal wieder anhören, das liegt daran, dass ich eine zu alte Mac-Adresse hätte. Bla, bla, bla.
Ich habe eine uralte Mac-Adresse und da funktioniert es bestens. Also.
Ja. Deswegen sage ich ja alles nur.
Kann das vielleicht daran liegen, dass du noch kein Laien überall flächendeckend eingesetzt hast und dass du deswegen Probleme hast mit deinen
iPhones? Ja, auf dem iPhone zum Beispiel habe ich auch kein Laien. Wahrscheinlich funktioniert es deshalb nicht.
Ja, eben, ne? Das sollte mal kommen.
Da gibt es ein Laien-Update.
Oh, das wäre so super. Naja, nee, keine Ahnung. Also ich weiß auch nicht. Dropbox funktioniert überall, egal wie, egal was. Und naja.
Ja, die haben es ja vor allem im Griff, dass es auch systemübergreifend funktioniert. Also eben. Michael hat ja auch andere Hardware als wir.
Ja. Was aber lustig ist, da habe ich eine tolle Anekdote zu Dropbox. An meinem ersten Arbeitstag, da hatte ich noch Ubuntu Linux im Einsatz. Mhm. Da hat es mir mal schön die ganze Firmen-Dropbox meines neuen Arbeitgebers ins Nichts synchronisiert. Ich hatte ein Riesenglück, dass da irgendwo noch einer ein Offline-Backup hatte. Ansonsten wäre alles weg gewesen. Und das wäre natürlich auch cool, wenn Google Drive da Backup-mäßig ein bisschen bessere Ressourcen hätte als Dropbox. Weil die haben dann den Support angerufen und die haben gesagt, ja, sie können da nichts machen.
Aber da habt ihr doch sicherlich das große Paket. Also ich zahle irgendwie nochmals 30 oder 20 Dollar obendrauf auf die, ich glaube, 250 oder was man da zahlt. Und da hast du Versionierung bis schieß mich tot, also bis.
Ja, haben wir auch, aber das ging irgendwie nicht, weil mein Notebook, also mein Ubuntu, hat irgendwie alles komplett wegradiert.
Ja.
Offensichtlich. Ich weiß nicht, wie sie das geschafft haben oder wie mein Notebook das geschafft hat, aber es war ganz witzig am ersten Arbeitstag. Ich arbeite übrigens immer noch dort.
Aber nicht mehr mit Ubuntu.
Nein, mit Windows.
Oh, oh, oh.
Ja, jedem das Seine.
Ja, es ist lustig. Unsere ganze Entwicklungsabteilung hat Windows und alle anderen haben Macs.
Das ist bei uns genauso. Komisch.
Ja.
Eigenartig.
Interessant.
Du sitzt in der falschen Abteilung. Das ist dein Problem, glaube ich.
Bei mir ist es so, dass der Grafiker hat den Windows-Rechner. Alles andere ist Mac. Das ist sicher auch eine Ausnahme.
Verkehrte Welt.
Wie geht denn das?
Ja, unser Grafiker nutzt komischerweise auch Windows, also erkennt man aber auch. Er hat auch überhaupt gar keinen Stil.
Den Windows-Stil. Wenn wir gerade beim Mac sind, Mountain Lion letzte Woche. Tobi,
ja,
die Cloud.
Ja, gut, die Cloud, das ganze System hat mich bis jetzt schon positiv überrascht, muss ich sagen. Also ich habe es mir auf meinen Test-Mac installiert. Ich habe da so einen kleinen Experimentier-Mac, mit dem ich das alles mache, was ich mit meinem Produktivsystem nicht machen würde. Habe mir da die Beta gleich draufgezogen. So, der erste Eindruck war schon sehr positiv. Es lief alles sehr, sehr flüssig und schneller, als es bei mir zumindest jemals unter Lion lief. Und so die ersten Eindrücke waren sehr, sehr gut, muss ich sagen. Also für die erste Beta doch gelungen. Ich hoffe mal, dass da noch so ein paar Dinge kommen werden, die sie jetzt noch nicht so präsentiert haben. Also ich gehe auch mal stark davon aus, dass die noch so ein paar
aus dem Ärmel haben.
Genau, weil ich denke mal, die werden das jetzt noch nicht alles raushauen, um so ein paar Nachahmungen oder noch so ein paar marktbegleitende Hersteller nicht zu Nachahmungen anzustiften in irgendeiner Form.
Redmond.
Naja, wobei die letzten Sachen, die sie gemacht, was ich so mitbekommen habe, sind ja eher Sachen, dass sie Nachahmungen oder einzelne App-Anbieter im Prinzip ins System integrieren. Oder?
Was meinst du jetzt speziell?
Growl und ähnliches soll doch
so. Naja, es ist ein generelles Notification-System und ob das jetzt mit Growl, sie haben sich, sagen wir mal, inspirieren lassen. Ne? Und,
also ich meine, das meine ich damit. Es ist nicht nur so, dass Apple alles immer der Taktangeber ist. Es kommen auch Sachen von anderen Leuten und sie greifen das wiederum entsprechend auf.
Ja, also ich habe mir nochmal so ein bisschen über die ganze Apple-Geschichte Gedanken gemacht und auch im Vergleich zu Windows 7 und habe mal so überlegt, gibt es eigentlich so schöne, übergreifende Synchronisationsmöglichkeiten, wie uns das ein Apple-Produkt anbietet, sprich mit einem iOS-Device, Mac-Device. Ich bin in der Windows-Welt nicht mehr so tief drin, wie ich es früher einmal war, aber dieses ganze Synchronisieren, wie es Apple drauf hat, habe ich so bei anderen Systemen nicht erlebt. Oder gibt es da Einwände von Kollegen hier im Podcast?
Da müssen wir jetzt wissen, ob irgendjemand ein Windows, Lumia oder so, ein Nokia-Handy hat und dazu ein passendes Windows-System, ob da irgendwo schon die Sachen so weit gehen. Hat da irgendjemand was vorzuweisen für uns?
Ich hatte es 2 Monate, aber synchronisiert über einen Mac.
Also, okay, das, du bist raus.
Genau.
Rechtsteiner, Sie sind raus.
Nein, also in der heutigen Welt erwarte ich als Apple-User einfach, dass ich alles synchron habe und das bietet mir eigentlich Apple soweit ganz komfortabel an. Also ich bin da halt relativ zufrieden mit. Und wenn ich da so die Windows-User sehe, die kämpfen da mit Drittanbietern umher und versuchen sich da irgendwie ihre Geschichten synchron zu halten und das fällt mir einfach ganz einfach mit dem Mac-System leichter.
Da können wir vielleicht den Michael befragen. Er hat ja Android mit Windows gekreuzt.
Ja, also ich wüsste nicht, was ich groß synchronisieren sollte bei meinem System.
Naja, deine Kontakte, deine E-Mails, deine Bookmarks, deine Daten an sich und das halt auch flächendeckend auf all deinen Systemen, ob es ein iPhone, ob es ein Tablet ist, ob es ein MacBook ist oder ob es ein Notebook an sich ist. Und ich brauche mir halt keine Gedanken machen. Ich gebe die Adresse im Mac ein und habe sie dann auch so sofort, ohne nachzudenken, auf allen anderen Geräten. Und das müsste ich mit dem Windows-System noch wohl ein paar mehr Handgriffe anlegen, bis ich das erstmal so schick und einfach am Laufen habe.
Ja, das ist klar. Apple ist ja auch mehr oder weniger ein geschlossenes System. Die schaffen das relativ einfach, dass das so simpel funktioniert. Bei Microsoft oder bei Android hast du halt 100.000 verschiedene Geräte, die mit 100.000 verschiedenen Geräten interagieren können. Und da gibt es halt schon Fälle, die nicht abgedeckt oder sehr schwer umzusetzen sind. Und das ist kacke, das stimmt. Ja. Aber ich muss dazu noch sagen, also das, was ich synchronisieren will, das sind Kontakte, das sind Mails und das sind Daten, das habe ich bis jetzt problemlos immer geschafft.
Naja, wer muss schon Mails synchronisieren? Das ist eine Frage, ne? Hast du einen POP3 oder hast du einen IMAP-Server? Hast du einen IMAP-Server, hast du die Sachen immer synchronisiert.
Das, also,
das ist jetzt nicht.
Ja.
Das ist jetzt nicht die Neuigkeit.
Aber du
hast natürlich recht, also seitdem ich jetzt auch ein iPhone habe, Hüstel, es gibt Dinge, die wirklich sehr bequem sind, ja. Kalendereintrag hier eingerichtet, Foto hier geschossen und am Mac Foto direkt runterladen. Das ist schon praktisch.
Ja, also ich denke mal, mit ein paar Handgriffen kriegt man das auch in der Windows-Welt hin, wenn man mit Dropbox etc. pp. Arbeitet. Aber es ist halt alles ein bisschen umständlicher, das alles so ans Laufen zu bekommen.
Mhm. Also was mir an Mountain Lion extrem gut gefällt, das ist das, was mir an Lion selber ein bisschen gefehlt hat, ist einfach wirklich die Möglichkeiten, die Dinge, die jetzt gekommen sind, dass ich SMS oder iMessages am Computer schreiben kann, dass ich die Erinnerungen am Computer erfassen kann und all das, dass es wirklich noch nahtloser ineinander greift.
Und da haben wir auch wieder den Sync-Fall, das heißt, iMessage synkt sich über die iCloud, das heißt, wenn ich jetzt auf ein iPhone was geschrieben habe, habe ich das Chat-Protokoll sofort auch am Mac, eben durch den Vorteil des geschlossenen Systems in dem Fall, habe ich überall den gleichen Status meines Chat-Protokolls.
Ja, das ist wirklich eben, dass du alles halt in der Cloud hast. Ich nehme an, also das Thema Cloud, das ist fast ein Thema für sich, was wir über 2-3 Podcasts verteilen können. Aber für mich bietet es große, große Vorteile.
Ja.
Weil ich habe hier 1, 2, 3, 4, 5 Rechner und 6 Tablets und 4 Smartphones. Also.
Die 5 Rechner sind alles Macs oder gibt es da auch Ausreißer?
Das sind alles Macs durchgehend, ja.
Glückwunsch.
Ja, ich habe noch so zum Test immer wieder mal ein Windows-Gerät, aber ja, zum Test.
Gab es denn was auch bei Mountain Lion, was dir jetzt negativ aufgefallen ist, so interessenhalber?
Für mich ist das Jahr 2012 das Jahr vom Cloud-Fail, sprich auch die iCloud wird irgendeinen schwerwiegenden Fehler haben. Wahrscheinlich 3 Minuten offline und dann ist alles voll, was bei anderen länger braucht. Aber ich glaube, irgendwas kommt, wie wir es vorher hatten mit dem Dropbox-Sync. Irgendwelche solche Geschichten wird es in diesem Jahr geben. Und da ist es ein bisschen Bedenken. Da bin ich aber Fan von der iCloud, weil du hast ja alles lokal plus im Netz, wo du ja bei anderen solchen Synchronisationsdiensten einfach alles im Netz hast.
Naja, bei Dropbox hast du ja auch alles nochmal lokal, in dem Fall.
Genau, wenn es dann eben nicht, wie war das vorher, alle online sind und überschrieben wird mit null.
Na gut, beim Mac hast du es ja noch über das Time Machine Backup, wenn du es angeschaltet hast, nochmal gesichert.
Genau, also ich bin eh ähnlich wie du, wie ich ja schon bei anderen Podcasts aus dem Apfelklatsch gehört habe, ein Backup-Fetischist. Ich habe meine Time Capsule am Laufen, ich habe noch 2 externe Platten, die zusätzlich sichern und ich habe ein Teil von mir ist im Bankschließfach auf Rohlingen. Ja, und eben bald noch ein Online-Dienst, den ich nutzen werde. Wie eben, was hatten wir? Wie hieß das Ganze
vorher? Crashplan.
Crashplan, ich oder irgendwas sowas. Heute habe ich mal bei Twitter eine Umfrage gestartet, was da für Möglichkeiten gibt. Und Crashplan ist eines der am meisten gefallenen Worte.
Ja, also grundsätzlich Backups kann man nie genug haben.
Da bin ich auch der Meinung, genau. Von Thema Cloud zum Thema Location-Based Services. Wie ist das bei euch so? Nutzt ihr solche Services wie Foursquare? Govalla gibt es ja, glaube ich, nicht mehr, aber in Facebook, Check-in und so weiter. Google hat da ja heute mit Latitude etwas Neues ins Leben gerufen.
Ich kann das nur verneinen. Ich habe da zwar so einen Account bei Foursquare, aber das habe ich alles irgendwie nach relativ kurzer Zeit wieder stillgelegt. Bin zu selten entweder unterwegs oder wenn ich unterwegs bin, mache ich dazu so schnell irgendwas mit Twitter oder ich schreibe dazu einen nachträglichen Blogbeitrag. Irgendwie kann ich den Bedarf bei mir gefunden.
Bei Michael weiß ich es, weil bevor er da hier aufgetaucht ist in Gerlafingen, er wohnt ja in der Nähe von mir, war ich Alleinherrscher über Gerlafingen. Jedes noch so kleine Geschäft hat mir gehört und jetzt kämpfen wir uns um die Migros, so Detailhändler.
Ja. Get all the mayorships. Ja. Das ist so ein bisschen mein Motto hier. Nein, also wenn ich Location-Based Services nutze, dann nutze ich einfach ein. Also ich finde, es macht keinen Sinn, wenn man sich irgendwo bei Foursquare, bei Latitude und noch bei Facebook Places gleichzeitig einloggt. Foursquare nutze ich halt deshalb, weil wir das in der Firma alle haben und weil wir da so ein bisschen internen Kampf haben um die meisten Mayorships, die meisten Punkte und die meisten Restaurants in Zürich. Also Foursquare ist für uns, indes auch für mich, mehr so ein bisschen ein Spiel, wo man Punkte sammeln kann und irgendwann mal oben in der Liste ist.
Monopoly für Erwachsene.
Genau, aber ansonsten hat es für mich eigentlich keinen so sinnvollen Nutzen, glaube ich.
Kennt ihr Flair Games? Die Firma bringt demnächst ihr erstes Spiel raus. Ist eine deutsche Firma, ich glaube vom SourceForge-Gründer. Neu aufgezogen, die entwickeln Location-Based Games. Wenn wir schon sagen, Foursquare als Spiel nutzen, dann bitte direkt entsprechend, die bringen jetzt Apps raus, mit denen man so gesehen Location-Based Games betreiben kann. Werde ich mir demnächst was zu erzählen.
Da fehlt mir dann wiederum die Zeit, wenn ich komme selten aus dem Haus, unfallbedingt, und dann nochmals mehr aus dem Haus, extra für so ein Spiel, denke ich weniger, obwohl es mich reizen würde.
Irgendjemand geocachen?
Nee.
Okay, nee. Das war jetzt zu viel location-based. Okay, ja dann.
Wie haltest du, Tobi?
Ich nehme Latitude und auch nur bedingt, wenn ich jetzt irgendwen Wichtigen mitteilen möchte, dass ich jetzt an den Ort bin oder dass jetzt irgendein Standort verändert hat. Und da teile ich das auch immer so ein bisschen in Gruppen mehr oder weniger und halte das eigentlich auch relativ bedeckt. Also ich setze jetzt nicht inflationär irgendwie dieses Zeugs da ein, bin ich jetzt nicht so riesen Fan von.
Kein Autologin?
Nee, um Gottes Willen, nee. Also, so offen bin ich nun auch wieder nicht.
Ja. Nadine?
Ich habe, glaube ich, bei keinem dieser Dienste mich jemals angemeldet. Also ich habe das Einzige, was ich halt regelmäßig nutze, ist wenn Facebook. Mhm. Aber das war es dann auch schon.
was denkt ihr dann so generell, was hat Google mit dem vor? Möchten sie da einfach jetzt auch noch mitmachen, wie so fast überall, wo sie einfach auch noch dabei sein wollen mit Beta?
Naja, sie haben Google Places und sie gehen damit ganz klar in den lokalen Werbemarkt hinein. Also, und du kannst dich ja schließlich so gesehen auch dann für Google Places da entsprechend, also sag ich mal, für deine Currywurstbude um die Ecke kannst du dann auch dein Plus 1 geben. Du kannst dafür entsprechend eine Bewertung abgeben und warum sollst du dann nicht auch dort noch einchecken können? Also aus dieser Sichtweise heraus, Stichwort Werbemarkt und Google Maps und so weiter, geradezu ideal die Ergänzung.
Stimmt, plus eins geht ja da überall mit rein.
Ich plus einse diese Currywurst.
Ja, ich denke, das dürfte für Sie ein ganz wichtiger Grund sein, aus der Werbesicht heraus.
Ja.
Und es gibt schließlich spezielle Anbieter, zum Beispiel Regiohelden, regiohelden.de. Mhm. Die bieten es an, lokale Unternehmen, die richten für dich die Google Places-Seite ein, kümmern sich darum, auch um dein Suchmaschinenmarketing für die Geschichte. Und wenn deine Telefonnummer auf deinem Google Places-Account steht, dann ist es bei denen so, dass die Rufnummer erst zu denen umgeleitet wird. Und die rufen dann entsprechend den jeweiligen Händler an. Und der Händler hört erst einen Jingle von regiohelden.de, damit du auch ein akustisches Feedback hast, über wen hier so gesehen die ganze Geschichte jetzt bei dir aufgeschlagen ist.
Ja, kompliziert.
Für den regionalen Handel, denke ich, eine ganz gute Geschichte. Dann kriegt ihr auch jedes Mal, wenn man anruft, so ein Feedback. So ein komisches Reporting hört, schaut er sich vielleicht gar nicht an. Aber wenn er einen Anruf kriegt und er hört erst 3 Sekunden Jingle, dann bemerkt er, oh, Erfolgskontrolle. Das kam tatsächlich, der Anruf kam so gesehen übers Internet.
Das sind die nervigen Google-Kunden. Nee, nicht schon wieder.
Na, das bindet natürlich auch den Kunden an Regiohelden dann wieder, weil wenn die sehen, es gibt Erfolg, dann ist es natürlich eine gute Idee eigentlich. Also.
Ja, klar. Also so gesehen, Dienstleistung aufgesetzt auf Google Places. Und ich denke, wir werden sicherlich noch das eine oder andere Werbekonzept finden, was auch jetzt auf den neuen Google Check-in-Dienst aufsetzen wird.
Da geht ja eben generell bei Google einiges, seit da nicht mehr Eric Schmidt vorne dabei ist, sondern der Larry Page. Da geht ja ein extremer Wandel eben zu dem ganzen Social-Media-Zeugs da. Ist irgendwie, also ich finde, ist irgendwie ein bisschen bedenklich.
Was heißt bedenklich? Es gibt momentan 3-4 Unternehmen, die ganz große Werbegelder einsammeln, wie ein Staubsauger. Eins davon ist Google, das andere ist Facebook. Naja, und YouTube, ist wieder im selben Topf, ne? Ihr wisst schon, was ich meine. Das sind so gesehen dann ja auch die großen Social Networks mit, die dabei rumturnen. Ja. Und die wollen natürlich möglichst viel Geld auch von Facebook abgraben, also Werbegelder, und in ihre Kanäle umleiten. Also so gesehen völlig nachvollziehbar aus der Sichtweise heraus.
Genau, ich meine es eher, früher war ja Google mal wirklich eine saugute Suchmaschine, bis dann das Ganze überfüllt war mit den ganzen Optimierungen und so weiter. Und jetzt kommt noch der Faktor plus eins dazu, sprich ich like was, mein Kollege liked was und ich bin in einer... Ich bin ein Metzger und ich interessiere mich für das, ein bestimmtes Thema. Und du kommst irgendwann nicht mehr aus deinem Gebiet raus, weil du kriegst ja immer zuerst das präsentiert, was deine Kollegen oder deine Freunde, deine Eingekreisten mögen.
Ja, das nennt sich Autismus. Gibt es ein schönes Video zu diesem Thema Personalisierung im Web?
Darfst du mir gerne senden, ja. Dann können wir das ja an die Shownotes.
Ja, schicke ich mal. Es ist vom Blinkenlicht.tv, falls das jemand kennt. Nein, vermutlich nicht.
Sagt mir jetzt gerade weniger.
Ja.
Natürlich kennt man das.
Okay, das dachte ich. Nadine, hatte ich jetzt gehofft, dass wenigstens einer hier einstellen kann.
Gut, die ganzen Daten, die ganzen Location-Based-Daten, die brauchen ja Speicherplatz ohne Ende. Da hat vor kurzem Tobi was getestet zum Thema Speicherplatz.
Ja, ich bin jetzt endlich wieder glücklich, speichertechnisch gesehen. Ich brauchte eine große Platte oder ein großes Speichersystem, wo ich meinen Mac Mini mal erweitern konnte, meinen aktuellen Mac Mini, weil das Ding Zeug läuft nur mit Thunderbolt. Und man hat sich umgeschaut und die Auswahl von Thunderbolt-Geräten ist ja nicht so riesig. Es kommen zwar immer mehr Systeme auf den Markt, wie von WD gibt es jetzt was und Lassie hat, glaube ich, auch was im Sortiment. Aber jetzt habe ich mich da durchgerungen, mir den Pegasus R4 von Promise zu kaufen. Das war auch das erste System, was es am Markt gab. Also das kam mit dem Start von vom Apple Thunderbolt kam auch dieses Produkt auf den Markt.
Ich bin neidisch.
Das Ding ist wirklich, wirklich schweinegeil. Also ich hatte kein besseres RAID-System bisher im Einsatz. Und was mich besonders beeindruckt, das Ding ist super leise. Ich habe das hier auf dem Schreibtisch stehen. Es ist im Moment gerade aktiv und ich glaube, man hört es nicht in der Podcast-Aufnahme.
Ich höre nichts.
Ja, wow, das ist gut. Und habe oben drauf den Mac Mini stehen. Der hat also die gleichen Basisausmaße wie der Mac Mini, also von der Breite. Er ist etwas tiefer, aber obendrauf passt wunderbar der Mac Mini. Also schließt genau bündig von der Breite ab. Und hat vier Server-Based-Platten drin, Hitachi-Platten, 24/7 zertifiziert. Also ich habe die kleinste Ausstattung, das 4-Bay-System mit 4x1 Terabyte. Man kann das Ding, glaube ich, gar nicht ohne Platten kaufen. Also man muss immer Platten mitkaufen. Das fand ich so ein bisschen nachteilig, weil ich noch ein paar Platten rumliegen hatte, die ich eigentlich gerne verwenden wollte. Gut, muss man mit leben. Und das Ding ist sehr performant, also 500 MB lesen in der Sekunde, schafft er nicht ganz. Ich habe es mal durchgemessen, also die theoretischen Werte kann man ja immer nicht so glauben, die draufstehen. Also ich komme so auf 460, komme ich so im Durchschnitt, die er auch immer schafft.
Das Was schon, ja auch nicht von schlechten Eltern ist.
Das ist schon mal ordentlich. Und das in einer sehr leisen Umgebung, also den Lüfter, den die da eingebaut haben. Ich habe den noch nicht aufgeschraubt und reingeguckt, was es für einer ist, aber das ist grandios, wie leise das Ding ist. Das ist wirklich gigantisch. Also die Investition hat sich gelohnt.
Ja, das ist etwas, was ich auch gerne hätte.
Was ist der
Wie hoch war denn nochmal die Investition?
Der Anschaffungswiderstand, wie ich immer zu sagen pflege.
Der ist vierstellig, oder?
Nee, ich habe es günstig so, lag bei 950 Euronen.
Oh, ja. Ohne Platten.
Mit Platten.
Mit Platten.
Ja. Es gibt ja noch einen größeren, der R6, der hat dann 6 Bay drin und den kann man, glaube ich, mit 4x3 maximal kaufen. Der kostet dann sowas bei 2.500 oder 2.000 Euro. Ist dann auch noch mal ein bisschen schneller, soll theoretisch mit 800 MB lesen in der Sekunde daherkommen. Aber das war dann ein bisschen über mein Budget in dem Fall.
Ach, ich sehe schon mit meinem neuen iMac, den es dieses Jahr gibt, wenn dann der neue rauskommt, muss ich irgendwas sowas haben, weil aktuell ich habe 32 Tera, aber die sind immer voll. Das ist tragisch.
Wie, 32?
Also früher war meine 20 MB-Platte voll. Ja, damals.
Damals. Opa erzählt vom Krieg, oder wie?
Vor dem Krieg?
ja, doch schon.
Vor dem Datenspeicherkrieg. 32 Tera auf was für ein System?
Verschiedenen. Ich habe eine Synology.
Das ist schon mal sehr gut.
Ja, habe ich zu spät entdeckt. Ich habe zuerst ein Drobo gekauft.
Oh, Drobo. Also das war das Schlimmste, was ich je in meinem Leben getan habe. Das war eine Fehlinvestition.
Ja.
Der Drobo hängt jetzt als Backup an meinem Nest Synology-System dran.
Ja. Also ich bin sehr zufrieden, weil mir gefällt, ich habe den genommen, weil er von der Optik her viel schöner ist als eine Synology, so Mac-like halt.
Ja, aber du packst ja dein Nest-System irgendwo auf den Boden oder in den Keller, den hast du doch nicht in deinem Arbeitszimmer stehen eigentlich.
Aber also, auch da.
Wie bitte?
Mann hat Geschmack.
Ah ja, nein.
Ja, eben, danach habe ich mir dann eben eine Synology gekauft, eine 4-Bay, und dann war ich geräuig, als ich da gesehen habe, was da für ein System drauf ist, etc. Ja, ist schon ein geniales Teil. Hätte ich im Nachhinein anders gemacht, aber ja.
Also ich habe Synology-Technik auch im Einsatz und die Oberfläche und das System, was da drauf ist, ist grandios.
Ja.
Und vor allen Dingen ist es übergreifend auf allen Systemen das gleiche Betriebssystem in Anführungsstrichen auf diesen Systemen drauf und das ist absolut perfekt, finde ich.
Genau. Ich habe bei meinem Drobo das Problem, dass ich Software auf dem Rechner noch installieren kann, aber er connectet nicht mehr. Ich kann zwar auf die Daten zugreifen, aber ich kann da nichts mehr irgendwie dran ändern. Ein Systemupdate und so weiter. Und da ist wirklich, das sind 10 Tera, die sind randvoll mit Filmen.
Ja, und vor allen Dingen, ich habe auf dem Thunderbolt-System von Promise ZFS installiert und das läuft perfekt, ohne Probleme. Und das ist beim Drobo durch dieses hauseigene System gar nicht möglich. Und von daher,
aber da ist schön das Wechseln der Platte während dem laufenden Gerät. Das gefällt mir.
Ja, aber hast du das mal gemacht?
Ja.
Das dauert tierisch lange.
8 Stunden circa. Ja. Und dann war es Aber konnte ich währenddessen noch Film schauen, also vom Drobo weg?
Ich habe das mal im Hardcore-File mit 2 Platten ausprobiert.
Ja.
Das hat dann so um die 17 Stunden gedauert mit 2 Platten. War schon heftig.
Das ist heftig, aber eben, wenn du überlegst, ist natürlich schon genial, weil ich hatte kurz danach musste ich mal eine wechseln beim Synology, die ging hinüber und da musste ich komplett runterfahren und es war eine, ja, nicht Weltaufgabe, aber im Vergleich ist es schon schön von Drobo.
Ja, okay, aber Drobo, naja, ist auch tierisch laut.
Habe ich den Lüfter gewechselt?
Was hast du da eingebaut?
Muss ich nachschauen, wie der heißt.
Ah, ja gut, okay.
Ja, aber einfach einen geräuscharmen...
Ja, so ein Case King oder was es da alles
genau.
gibt. Ja, ja.
Mhm. Genau, ja. Was habt ihr so für... Habt ihr überhaupt ein NAS, Nadine?
Ich habe leider nichts, nee. Noch nicht.
Ja, hast du so wenige Daten?
Ich habe eigentlich so gut wie gar keine Daten. Ich bin da ganz sparsam. Ich habe tatsächlich nur irgendwie so 3 oder 4 Festplatten, so insgesamt vielleicht so 4 oder 5 Terabyte, das war's.
Wow.
Ja. Toll, ne?
Also ja. USB-Stick in der rechten Hosentasche und an der linken Hosentasche und das ist dann so dein Backup.
So in der Art. Nein, ich habe da nur so Backups drauf und das war's. Naja, okay, dann hat man halt so, ich sag mal, Fotos, die ich gemacht habe vielleicht nochmal, aber eher dann auch wieder so ganz oldschool auf DVD. Das war's dann. Hab nix.
Da habe ich 6 Terabyte. Ich
habe früher viele Disketten, aber nö.
Ich graue mich ja, heißt immer wieder, Festplatten seien nicht so sicher, von wegen Backup und so weiter, aber ich graue mich, weil ich habe allein Fotos sind 6 Terra insgesamt.
Ach, man muss da irgendwie so Augen zu und durch, sage ich immer. Man braucht nicht so viel Angst haben, das wird schon irgendwie funktionieren. Und fotografieren tue ich lieber analog als digital, deswegen habe ich keine Daten. Und ich habe einen Freund, der kümmert sich um Filme und sowas. Und der kann sich von mir aus auch um die Backups kümmern. Also.
Das ist eine praktische Aufgabenteilung.
Ja, ne?
Schatz, kümmere du dich mal ums Backup.
Genau, so sieht's aus.
Du bist schuld.
Ja, genau. Das wollte ich damit eigentlich auch andeuten. Richtig. Das macht es im Notfall immer so einfach.
Kann man das immer abschieben, ja?
Ja.
Nein, ich habe mir auch schon öfters mal überlegt, also irgendwie so ein schickes System zu nehmen, irgend so Weight, NAS, keine Ahnung, was habe ich jetzt vor kurzem mal gesehen? Pogo Plug bei Gravis habe ich mir das mal genauer angeschaut, das fand ich eine sehr interessante Idee. Aber ich habe dann immer gedacht, ach, ich brauche es nicht, warum soll ich es haben? Ich brauche es nicht. Ich bin jemand, der eher auf Datensparsamkeit aus ist und dann immer wieder löscht.
Das bin ich übrigens auch. Also bis auf jetzt Videos früher selbst produziert oder auch jetzt die YouTube-Sachen. Aber sonst habe ich auch nichts groß an Daten. Ja,
aber die hast du doch im Internet. Du brauchst die doch nicht zu Hause auf einer Platte liegen.
Richtig, eben genauso sehe ich das auch.
Genau. Daten löschen?
Ja.
Nicht mal die schlechtesten Fotos lösche ich.
Doch, ich lösche. Siehst du, das erklärt es. Ne? Genau.
Nee, also die sind nicht in den 6 Terra drin.
Nein, das ist wichtig. Immer vom Ballast befreien.
Ja.
Ja, Zen. Nee, ich hab zum Beispiel ganz viele Fotos von meiner größeren Tochter, die nimmt am X das iPhone von mir oder von der Frau und da sind einfach mal so 50, 60 neue Fotos drauf. Und teilweise noch rechte Kunstwerke.
Ja, aber das schaust du dir doch nie wieder an. Da bin ich eher so ein Mensch, der dann tatsächlich so auch so iPhone-Sachen dann mal ausdruckt. Irgendwie, da gibt es mittlerweile so viele tolle Services, wo man sich schön Fotos bestellen kann oder irgendwie Sticker oder was weiß ich alles, Bücher. Etc., dann habe ich das lieber wirklich analog hier.
Da darf ich mal darauf hinweisen, zu iPhoto gehört uns auch eine Funktion, mit der man genau sowas machen kann. Sehr schöne Fotobücher.
Ja, stimmt. Aber genau. Sehr teuer, also lohnt sich nicht.
Ja gut, es gibt auch natürlich Alternativen, das wollte ich dir jetzt als nächstes sagen. Also wer wirklich so mal die schönsten Bilder sammeln will, das sind vermutlich auch aus dem Urlaub dann nachher. Wirklich die schönsten sind am Ende 20, 30, ne? Und den Rest ist so, wie bei Martin schon gesagt hat, die schaut man sich eigentlich dann doch nicht an.
Ich bin halt mittlerweile an dem Punkt angelangt, ich habe schon 2, 3 Mal versucht, ich habe es mal versucht, aber der Aufwand ist so enorm, da die Dinge rauszulöschen. Nee, ich habe es jetzt mal so ziemlich gut geordnet nach Ereignissen etc., aber mir ist mir die Zeit zu schade, für das habe ich zu viele Blogs.
Wie macht das? Ich nenne das was immer Datenmäßigtum, da bin ich wie bei Nadine, Daten nur das Beste und der Rest Attacke.
Ach, ich glaube, das ist gar nicht unbedingt das Beste, sondern ich überlege halt wirklich immer, brauche ich das? Benutze ich das nochmal irgendwann oder nicht? Das mache ich, egal ob das jetzt offline, online, sonst wie ist, das mache ich halt so. Fertig. Lieber einmal zu viel weggeschmissen und dann ärgere ich mich drüber. Das ist viel lustiger.
Das heißt, ich könnte mich auch mal von all meinen Android-Tablets trennen, die da, ja, und so. Michael, wie machst du das?
Ich habe ja nur so eine USB 3.0 Festplatte mit 250 GB. Großes Kino. Aber ansonsten, ja, ich habe ein paar Fotos, ich habe ein paar Musikdateien, aber das hat in meinem jungen Alter noch keinen Umfang, der ein NAS oder sowas erfordert.
Also bei mir, beide NAS sind halt schon randvoll mit Filmen, 18 Giga. Ich habe halt meine, es bin relativ bequem, ich habe meine ganzen DVD 1:1 kopiert, die stehen jetzt im Keller und im Estrich verteilt und alles ist auf den NAS. Da kann ich es von Apple TV, die noch runtergebrochen sind für Apple TV anschauen und die anderen, die schaue ich dann über die Boxybox an.
Also du hast all deine DVDs digitalisiert?
Genau, weil ich einfach...
Jetzt wissen wir auch, warum der die Festplatten voll hat.
Sage ich ja, 18 Terabyte alleine.
Datenmäßig. Wir haben ein Wort für den Hashtag auf jeden Fall, für den akustischen Hashtag nachher.
Ich bin einfach zu faul, ich mag nicht zwischen zwei Filmen aufstehen und den Rolling wechseln.
Okay.
Ja, deshalb digital.
Aber das dauert ja ewig, das alles zu digitalisieren, oder?
Wenn du die ganze Zeit im Büro sitzt und
6 Macs da stehen hast, kannst du auch 5 einfach nur noch einen Sitzjockey spielen und die ganzen DVDs einlegen.
Genau, also 2 sind permanent dran und pro DVD, wenn es nicht gerade in den Disney ist, der so einen hässlichen Kopierschutz drauf hat, braucht das 15 Minuten, dann ist das mit Rip It auf dem Mac ist das gerippt.
Okay, klingt wie ein Plan.
Genau. Dann brauchst du aber ein NAS.
Warum arbeitest du nicht mit Handbrake und nimmst Ripit? Gibt es da jetzt einen bestimmten Grund für?
Ripit mache ich die 1:1 Kopien. Da hast du ja wirklich die ganze Struktur und du musst nur einmal etwas klicken, sprich DVD rein und Start klicken. Bei Handbrake kannst du ja noch vieles an den Einstellungen ändern.
Aber Handbrake ist nach meiner Meinung ein bisschen performanter. Da geht es ein bisschen zügiger, oder?
Hatte ich lange im Einsatz, als ich noch die Apple-konformen Filme nachher draus gemacht habe. Aber kannst du über Handbrake auch 1:1 Kopien machen? Das geht doch nicht.
Ich mache es ja nur Apple-konform. Also ich bin da ja ganz...
Also die Filme, die wir viel schauen, die gehen nachher durch so ein, wie heißt das Teil? Elgato Turbo Dingsbums-Stick durch und brauchen nochmal etwa eine Viertelstunde und dann sind sie Apple-konform.
Ja, na gut.
Ja, irgendwie muss man seine Zeit ja füllen, so als Geek in seinem Kämmerchen.
Werbung, jetzt kommt der Werbeblock. Morgen findet das 8. iOS-Treffen in Oberhausen statt. Wer also zufällig gerade in Oberhausen so um die Gegend rumtrummeln sollte, im Zentro Oberhausen, im Irish Pub, ab 19 Uhr ist iOS-Treffen. Falls irgendjemand noch weitere sonstige Android, Windows, Podcaster, was auch immer Treffen kennt, wo man mal vorbeischneiden sollte, dringendst, bitte schreibt uns das im Blog geektalk.ch, sagt Bescheid. Vielleicht taucht einer von uns tatsächlich mal auf. Das war's auch schon.
Gut, ich gebe auch alles, dass das vor morgen 19 Uhr in iTunes etc. ist.
Ja, für unsere 2 Hörer, die wir haben, da tun wir alles, ne?
Genau. Ja. Haben wir 2 Hörer?
Wir sind schon 4. Moment, also wolltest du mir jetzt sagen, nur die Hälfte von uns hört Podcast. Ja, okay, jetzt haben wir das.
Hörst du dir das selbst nochmal an, was du da reingesprochen hast?
Ich immer. Bei gewissen Podcasts sogar 2-3 Mal.
Ah, du bist sehr selbstverliebt, ne?
Total.
Aber das macht er, bevor er schneidet. Er schneidet dann alles raus. Okay, ja, ja.
Genau, dann wollen wir uns doch von unseren lieben Hörern verabschieden. Bedanken uns für alle Kommentare, alle Mails, alle... Retweets, was es so alles gibt. Und ja, freuen uns auf nächste Woche. Dankeschön. Tschüss.
Tschüss.
Ciao, tschüss, Sally.
Bye, bye.